Vorsicht, Spannung, Energie erklärt. Willkommen zu einer neuen Folge. Wieder mit dabei Mike Rinder, Vorstandssprecher der Energie. Hello.
Hallo.
Heute wird es Ihnen ein bisschen warm ums Herz, Herr Rinder. Es geht nämlich um das Thema, raten Sie es?
Kälte wahrscheinlich nicht, sondern ja, wir haben es draußen kalt, dann passt das zum Thema Wärme. Ne?
Ja, wir wollen über das Thema Wärme und Heizen und Heizung sprechen. Viele Menschen sind etwas verunsichert, muss man sagen. Es gibt dieses Gag, vielleicht manche sagen, das ist ein Gag, Heizungsgesetz im Volksmund, da stehen viele Sachen drin, auch viele richtige Sachen drin. Jetzt soll es angepasst werden, verändert werden. Mal schauen, ob das nur Kosmetik ist oder was da rauskommt. Wir wollen das Thema aber nicht politisch, sondern wir wollen es ein bisschen so pragmatisch, technisch einfach angehen und natürlich schon mit dem Ziel im Blick, dass wir 2045 irgendwie klimaneutral sein wollen. Das will die Bundesregierung ja noch, immer noch, beziehungsweise will sie einfach haben. Das heißt, das sind 20 Jahre, leicht zu rechnen. Dann gibt es eigentlich keine Gasheizung mehr im klassischen Sinne. In der Stadt Nürnberg hat man sich aufgemacht und diesen kommunalen Wärmeplan verabschiedet. Das heißt, man hat so einen Fahrplan gemacht, in welchem Gebiet wo, wie am besten zu heizen ist. Und wir von der Energie, wir haben dann einen hohen relevanten Anteil. Das geht um das Thema Fernwärme. Wärmepumpen wollen wir auch kurz sprechen, aber erst um das Thema Fernwärme. Vielleicht können Sie, Sie sind ja Ingenieur, das Thema mal ein bisschen erklären noch. Fernwärme, warum ist das einfach die beste Wahl, wenn man mal so will, wenn ich das mal so frei sagen darf?
So, jetzt haben Sie eins nicht gesagt und den Gag löse ich jetzt auf. Gag heißt nämlich Gebäudeenergiegesetz.
Stimmt, ja.
Genau, und dieses Gebäudeenergiegesetz, um das dreht es sich. Und das regelt halt, dass man nur noch Heizungen neu einbauen darf, die einen Mindestanteil, nämlich 65% an biogenen Einsatzstoffen haben oder nicht CO2-emittierenden Stoffen, wie auch immer man das jetzt sagt. So, und das ist halt die Regelung, die wir jetzt seit anderthalb, zwei Jahren, glaube ich, diskutieren. Und wo wir sagen, jawohl, das ist der einzige Weg. Also wie will ich in 20 Jahren, Sie sagten es ja schon so schön, wie will ich denn da hinkommen, wenn ich heute noch Erdgasheizung oder Ölheizung einbaue, die dann 25 Jahre halten? Das funktioniert ja nicht. Also das hat sich der Gesetzgeber erstmal so ausgedacht. Und grundsätzlich ist der Weg ja auch ist richtig. So, und dann sind wir im Prinzip bei verschiedenen Lösungsformen, die es gibt. Sie sagten schon, Wärmepumpe, die mit grünem Strom angetrieben wird, ist eine Option. Fernwärmesysteme, wo am Ende vorne auch heißes Wasser reingekippt wird, was aus Erneuerbaren erzeugt wird, ist eine zweite Option. Und die dritte, Sie haben schon ausgeschlossen, war mal grüne Gase im Innenstadtbereich. Da bleibt im Wesentlichen Wasserstoff oder Biomethan. Da zeigt sich jetzt aber immer mehr unser Weg auch in der Branche, dass da nicht viele dann trauen, denn dann ist es günstiger mit Wärmepumpe oder Fernwärme zu erschließen als mit grünen Gasen, denn grüne Gase haben dann doch nochmal andere Kostenstrukturen. Also von daher sind wir eigentlich bei den beiden Optionen, Fernwärme. Und für Nürnberg, haben Sie auch schon angesprochen, ist der schöne Weg, dass wir gesagt haben, mit der Stadt gemeinsam, okay, wo kommt Fernwärme hin, wo kommt Wärmepumpe hin, wo kommen grüne Gase hin. Und da hat der Stadtrat gesagt, grüne Gase nirgendwo. Und dann zeigte sich relativ schnell, dass wir gesehen haben, wo es sehr eng verdichtet ist, wo ganz wenig Platz ist, wo historische Gebäude sind, die nicht mehr saniert werden können, wo keine Außenanlagen mehr da sind, um dann vielleicht irgendwelche Wärmetauscher aufzubauen. Da kommt die Fernwärme hin. Und der Rest wird dann halt Wärmepumpe. Das ist aber eher Einfamilienhaus, zersiedelt, da ein bisschen Fläche. Da kommt Wärmepumpe und das wird sicher gut funktionieren.
Lassen Sie uns das noch ein bisschen auseinandernehmen, Herr Rinder. Fernwärme heißt erstmal, es liegen ganz viele Rohre in der Stadt, da fließt heißes Wasser durch und ich habe im Haus sozusagen dann so eine Fernwärmestation. Das heißt, ich habe im Haus ja nicht so eine Rieseninstallation, wie ich normalerweise vielleicht aus der Gastherme noch kenne. Das ist doch schon mal eigentlich für den Kunden eine Vereinfachung, wenn man so will, oder?
Ich sag mal, so eine Gasetagenheizung ist ja auch nicht so riesig, ne? Und die Fernwärmestation ist im Grunde das Gleiche. Ist vielleicht ein bisschen kleiner, aber im Endeffekt ist das Gleiche. Ich komme mit heißem Wasser rein. Wie an einer Heizschlange läuft das Hauswasser, das Heizungswasser an dem heißen Wasser von der Fernwärme dran vorbei, wird dann erwärmt und läuft dann durch die Heizkörper. Also im Endeffekt ist das sehr ähnlich und das ist aber genau der Riesenvorteil. Ich brauche keinen zusätzlichen Platz. Also eine Wärmepumpe mit Installation kann durchaus mehr Platz brauchen, aber eine Fernwärmeinstallation ist sehr, sehr einfach. Und das kann ich auch jedem sagen, ich habe Bilder gesehen von Fernwärmestationen, unter anderem in einem Haus bei mir, was ich früher hatte und noch habe. Da ist es so, dass hinter der Fernwärmestation die gesamte Putz, der bröckelt ab. Der ist kaputt. Also das sieht aus, meine Frau schimpft immer mit mir und sagt, macht mal die Wand schön. Vielleicht geht nicht, die Fernwärmestation davor ist ja noch schick. Aber die ist halt 55 Jahre alt. Naja, die ist halt uralt. Und der Putz dahinter hielt nicht so lange wie die Fernwärmestation. Die hält noch. Und das ist halt der Riesenvorteil der Fernwärme. Also einmal installiert, dann hat man Ruhe.
Das heißt, die Technik ist auch so bewährt und ich habe gar nicht so viel Technik, ich sag's mal ganz einfach, die irgendwie kaputt gehen könnte.
Nichts, das ist im Prinzip ein Rohr-Wärmetauscher. Also auf der einen Seite fließt warmes Wasser rein und auf der anderen Seite wieder raus. Also mehr ist es nicht. Und das natürlich von beiden Seiten. Also wie gesagt, der Heizkreislauf von der Heizung, genauso wie halt von der Fernwärmeseite und das geht nicht kaputt. Das ist der Riesenvorteil. Kein Schornsteinfeger, keine Wartung, Inspektion der Brenner oder keine neuen Auflagen oder sowas. Da kümmert sich ja dann alles der Fernwärmeversorger drum. Also der hat Auflagen, der hat neue Regeln, die er einhalten muss. Aber im Grunde zu Hause bin ich dann das komplett Sorglos-Paket, habe ich dann bestellt, habe es dann auch. Und ich kann nur sagen, für uns und in der Branche, dort haben wir mit Abstand die zufriedensten Kunden. Mit großem Abstand.
Jetzt haben wir hier in Nürnberg so circa, wir nageln uns nicht genau fest, aber es sind circa ein Viertel des Wärmebedarfs, den wir mit Fernwärme schon versorgen. Und jetzt haben wir Ausbauziele, es geht weiter, sollen wesentlich mehr werden, bis zu 50%. Das heißt, wir müssen aber schon auch viele Rohre verlegen, ne, in den nächsten Jahren. Das kommt halt dazu einfach.
Also zum Glück haben wir 25% und müssen und werden viel nachverdichten. Also überall, wo wir ein Rohr an der Straße haben und das Haus noch nicht angeschlossen ist und der Hauseigentümer sagt, oh Mensch, ich muss jetzt meine Heizung ersetzen, kommt auf uns zu, dann ist das ja relativ überschaubar viel. Bauarbeiten, ja, wir werden viel Haupttransporttrassen auch verstärken müssen, aber im Vergleich zu den anderen Maßnahmen ist es überschaubar. Wie gesagt, wir fangen schon an, wir haben schon im Endeffekt in jeder Ecke Nürnbergs, wo wir zukünftig hin wollen, haben wir heute schon Fernwärmerohre. Und dann ist es so, dass wir halt natürlich in Nebenstraßen das ein oder andere Rohr neu legen müssen. Aber wir sind schon mal da. Wir sind schon mal in der Gegend. Und das ist ein Riesenvorteil von Nürnberg. Da sind nicht alle Städte so gut davor. Unsere Nachbarstadt, ich glaube, die haben 6% Fernwärme. Die müssen natürlich nochmal ganz anders rangehen. Aber wir sind im Wesentlichen Nachverdichtung oder in Nebenstraßen dann zukünftig unterwegs.
Und es wäre auch so, selbst wenn wir sagen, nee, Fernwärme nix, wäre nix irgendwie. Ich fand das jetzt mal ein bisschen, müsste ich ja trotzdem irgendwas verlegen, müsste ich nochmal Stromkabel verlegen. Oder
genau, genau, wichtiger Hinweis. Ne? Wir haben es mal gerechnet für Nürnberg, also das ist ja der Riesenvorteil der Fernwärme im Vergleich zum Strom auch nochmal. Die Fernwärme ist auch ein großer Speicher, sowohl das Netz als auch unser großer Speicher hier in Nürnberg, den wir auch stehen haben. Also im Endeffekt, bei normalem Wetter haben wir da 2-3 Tage Pufferfunktion drin, in dem das heiße Wasser halt ja nicht so schnell ausgeht. Und das ist natürlich besonders schön, wenn der erneuerbare Strom irgendwann in die Wärme soll. Das mache ich über eine Wärmepumpe. Geht das auch wunderbar. Aber wenn es kalt ist, ist dann natürlich schon Gleichzeitigkeitsfaktor da, dass halt alle gleichzeitig viel Strom wollen, um das Haus zu heizen. Weil es halt überschaubar viel Puffer gibt. Das Haus selber ist natürlich auch immer ein Puffer, aber das ist ja jetzt mal neutral bei Fernwärme oder bei Wärmepumpe. Und wenn dann alle gleichzeitig viel Strom brauchen, haben wir es ausgerechnet für Nürnberg mal, sind das rund 2000 Megawatt Strom. Wir brauchen heute in ganz Nürnberg 500 Megawatt Strom. Also 4-mal so viel Strom, was dann nach Nürnberg und in Nürnberg verteilt würden. Das wiederum bedeutet ganz viele 110 kV-Leitungen, unterirdisch, Trafostationen, oberirdisch. Und das ist viel Fläche auch. Viel Fläche. Und da sind wir mit der Fernwärme besser davor, weil wir halt schon einen zentralen Kraftwerkstandort haben, weil wir auch dezentral dann die Wärme einspeisen können in dieses Rohrnetz, was dann verteilt, werden wir sicher nicht so viel Flächenfraß haben. Und die Investitionen, gehen wir auch heute von aus in Nürnberg, sind bei Fernwärme für den Innenstadtbereich, für die hochverdichteten Bereiche, geringer, als wenn wir es mit Strom machen würden. Denn da müssten wir ganz viele Stromkabel alle neu austauschen, denn ein 6, 8, 10 Stockwerke hohes Haus, das braucht halt richtig Strom für eine Wärmepumpe, wenn es richtig kalt ist.
Aber jetzt könnte man sagen, wenn jetzt alle Elektroautos fahren, müsste es ja so und so. Oder ist der Bedarf da nicht so?
Die Elektroautos sind nicht alle gleichzeitig in der Steckdose. Also das ist der große Unterschied. Also ein Elektroauto fährt das gesamte Jahr. Der Kühlschrank kühlt das ganze Jahr, legt man mal jedes Jahr gleichmäßig an und aus. Und Wärme ist halt nur bei minus 18 Grad und nicht bei plus 20 Grad. Da haben wir es nicht. Und dieser Faktor, auch damals zum Verhältnis, Ingenieur muss ja mal Zahlen nehmen, also ist es ungefähr so, dass wir im Winter 2000 Megawatt Heizleistung brauchen für Nürnberg. Im Sommer gehen wir nachher bei 70 MW raus, also 80, vielleicht 100, aber das ist ein Faktor 20. Das ist halt ganz anders wie beim Strom.
Geht nur ums Warme, im Sommer geht es nur ums warme Wasser beim Duschen und ansonsten
genau, war es das. Ne? Das ist so. Und deswegen, das E-Auto ist ist schaffbar. Das ist nicht so viel. Autos sind ja mehr Stehzeuge als Fahrzeuge. Und
außerdem in Nürnberg fährt man hier am besten mit dem
ÖPNV. Ist immer gut.
Genau.
Oder Fahrrad.
Oder Fahrrad, genau. Jetzt haben wir, die Leitungen sind da. Es ist wenig Aufwand im Hausanschluss, wenig Wartung. Das heißt, man hat eigentlich als Kunde relativ stressfreies Heizungsthema. Trotzdem muss ja das Wasser, das da drin ist, muss ja irgendwie warm werden. Das muss ja auch klimaneutral warm werden, sonst geht die Rechnung ja nicht auf. Ne?
Bevor ich das erzähle, ja. Es gibt noch einen ganz entscheidenden zusätzlichen Punkt zu denen, die Sie genannt haben. Der Invest für einen Hausbesitzer ist auch viel, viel geringer. Also wenn ich eine Wärmepumpe einbaue, dann muss ich trotz Förderung, bin ich sofort in sechsstelligen Bereichen. Und wir machen das halt deutlich günstiger, weil halt ja die Installation der gesamten Erzeugungsanlage, wo Sie gleich drauf hinaus wollen, die ist ja dann beim Erzeuger. Das heißt also, das Haus kriegt einen Anschluss in die Wärmestation und der Rest ist dann ja bei uns der Invest. Und das ist also viel, viel günstiger und viel, viel schneller zu installieren.
Wir müssen aber fairerweise sagen, nicht überall wird Fernwärme auch liegen können. Also
richtig.
Teilweise ist Wärmepumpe auch wieder die bessere Alternative, weil nicht überall eine Leitung hinpasst und die Kosten sonst auch explodieren.
Da wird es explodieren, wenn wir in Ehrenstegen, das ist ein Einfamilienhausbereich in Nürnberg, dann, wenn wir dort Fernwärmerohre hinlegen würden, dann würde sie auch spezifisch wesentlich teurer als eine Wärmepumpe werden, weil wir halt viel, viel mehr Rohr bauen müssten für weniger Häuser. Also das ist schon richtig, deswegen haben wir das genauso aufgeteilt, genau.
Dann nochmal zur Frage, also wir müssen die Wärme auch so erzeugen, dass wir klimaneutral sind, sonst macht das, wird der Kreis nicht rund. Momentan sind 70% Gas noch drin in der Wärmeerzeugung. Das heißt, wir haben viele Bausteine, um das abzulösen dann wahrscheinlich.
Genau, früher war es halt einfach, ein Stück Gasanschluss, ein großes Kraftwerk und dann heiß Wasser und Strom machen. Und ich werbe auch immer noch dafür, dass diese Kombination auch gut ist. Viel, viel besser als getrennte Strom- und Wärmeproduktion. Denn wir haben Wirkungsgrade bei uns in den Gasturbinen von 92%. Das ist also wirklich sehr gut. Und zum Vergleich ein super neues Gaskraftwerk, was nur Strom macht, das schafft vielleicht 60%. Also von daher sind wir schon mal gut, weil wir halt die Wärme nie wegschmeißen, sondern wir haben halt keinen Kühlturm in Nürnberg. Wir nutzen das immer. So, und der Blumenstrauß, der sich jetzt natürlich auftut, auch dieses zu ersetzen, das wird nicht mehr eine Technologie sein, sondern werden verschiedene sein. Wir werden weiter Reststoffe einsetzen. Müll aus der Stadt, der hier anfällt, werden wir auch hier wieder in Kraft-Wärme-Kopplung einsetzen. Hohe Wirkungsgrade. Altholz werden wir machen. Wir werden Flusswärmepumpen oder jetzt auch vom Klärwerk die Wärmepumpe einbauen. Und wir sind gerade auch mittendrin dabei, Geothermie zu erkunden. Das war halt Tiefengeothermie. In heißen Gesteins- oder warmen Gesteinsschichten nutzbar machen. Das ist halt ein großer, ingenieurstechnisch breit gefächerter Blumenstrauß. Aber der macht es dann, denken wir zumindest, in Summe auch das richtigste Portfolio. Setze ich nicht alles auf eine Karte, sondern wir haben dann halt wirklich alles Mögliche drin und haben auch wahrscheinlich dann am langen Ende die beste Kostenstruktur.
Ich will ganz kurz mal zu dem Thema Müll nochmal, weil das ist ja auch so eine Diskussion, auch immer eine politische Diskussion vielleicht sogar. Der Müll wird eh verbrannt. Das ist Standpunkt jetzt und es wird auch so bleiben. Alternativ wäre noch, ihn zu deponieren irgendwo, aber bei uns hat man sich entschieden, den zu verbrennen. Das heißt, und diese Wärme, die hier entsteht, die nutzen wir da praktisch im Kraftwerk. Das heißt, bevor sie wegfliegt, nehmen wir sie.
Genau, viele Müllkraftwerke. Ich glaube, Deponieren ist in Deutschland sogar komplett verboten mittlerweile. Ich wüsste nicht, wo es noch eine Mülldeponie gäbe. Zumindest werden keine neuen mehr genehmigt. Genau das ist der richtige Punkt. Ja, es gibt Müllverbrennungsanlagen, die machen daraus Strom. Die haben dann einen Wirkungsgrad von 35% und dort steht auch ein Kühlturm und die Abwärme geht in die Luft. Und das ist in Nürnberg nicht der Fall, sondern wir kriegen den kompletten Dampf aus der Müllverbrennungsanlage der Stadt. Kriegen wir und machen daraus dann Strom und Wärme und zwar immer in Kombination. Also bei uns wird keine Wärme weggeschmissen. Das ist der Riesenvorteil. Und deswegen ist das auch sinnvoll, bevor ich es halt, wie gesagt, nur verbrenne und dann irgendwo in der freien Fläche nur Strom produziere. Das wäre schlechter.
Wir haben schon gehört, verschiedene Projekte, die sozusagen die Wärme erzeugen und es gibt einen großen Blumenstrauß. Jetzt denken wir immer Richtung Klimaneutralität. Das ist das eine natürlich, der eine Pfad. Das andere ist aber auch, ich mache mich natürlich auch wesentlich unabhängiger von Energieimporten. Das darf man ja nicht aus den Augen verlieren. Sondern wir nehmen ja zum Beispiel bei Geothermie, sondern wenn es eh schon hier ist, bei uns in der Erde schlummert sozusagen die Wärme, warum die nicht nutzbar machen und dann im Endeffekt ein paar des Boten links oder rechts vom Erdball irgendwie ja kein Geld überweisen.
Absolut. Ne? Und das, ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal in der vorigen Folge hatten. Aber ich glaube, es sind gute 70 Milliarden Euro, die wir als Deutscher an fossile Importeure überweisen. Ist jetzt immer wurscht, ob der Amerikaner, Katari oder Norweger ist. für Öl, Gas, Kohle geben wir rund 70 Milliarden Euro pro Jahr aus. Und wenn dann immer gesagt wird, oh, Mensch, das kostet ja alles viel Geld, stimmt, Umbau auf ökologische Systeme kostet erstmal Geld, aber spart doch verdammt. Also der Gesamtbusiness Case ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und das sieht man auch in anderen Nationen, die haben das auch schon früh gemacht. Also der Däne hat es 1973 nach einer Ölkrise auch entschieden, weniger importabhängig zu sein über das Öl als vorher, weil er auch gesagt hat, das ist ja blöd. Autofreie Sonntage sind zwar für Kinder schön gewesen, weil ich habe es noch mitbekommen, aber das haben die damals schon entschieden. Und das ist, glaube ich, genau der richtige Weg, dass in 20, 25 Jahren, das wird sicher erstens nicht billiger und zweitens sind es im Moment alles nicht so unsere Freunde, die uns das Öl oder das Gas anbieten, sowohl der Amerikaner als der Katari als der Russe, die großen vorkommen, ist schon schwierig, ja.
Ich glaube, das ist aber schon die entscheidende Blickweise, zu sagen, wie wollen wir in 20 Jahren heizen und wann müssen wir halt anfangen, das zu tun, damit wir in 20 Jahren so heizen können. Und irgendwann muss man halt mal beginnen, weil es dauert nun mal eine Zeit lang, bis wir das alles umgebaut haben.
Absolut. Und wenn wir dann noch sehen, was die Privatmenschen damit machen oder die Industriebetriebe oder die Gewerbeimmobilien, also die sind ja seit 3 Jahren total happy mit diesem Gesetz. Die sind ja total happy mit dem Vorgehen, weil die sagen einfach, Mensch, ich als Großinvestor baue jetzt hier ein Gewerbeimmobilien mit unten einem Aldi drin, oben 4 Rechtsanwaltskanzleien und ein paar Wohnungen. Okay, ich habe einen Lieferant, der ist vertrauenswürdig, der steht vor Ort, baut mir die Heizungsanlage ein, habe damit nichts zu tun, kann das gut finanzieren, weil die Banker ja auch wieder gucken, okay, wie grün wird dann so ein Gebäude. Oder Private, die dann sagen, Mensch, wunderbar, ich nehme jetzt eine Wärmepumpe in der Fläche, wir sind ja auch in der Fläche im Stromnetz unterwegs, da sind wir heute schon bei 78-80%. Das ist ja schon so, dass die Bürger sich alle schon dafür entschieden haben.
Es findet ja schon statt.
Genau, und dann hier die Wohnungswirtschaft, vor allem die dann hier in der Stadt ist, die dann sagt, oh Mensch, Wärmepumpe in unseren Altbauten, in den großen Dingern, das ist voll schwierig. Die ist ja auch total happy, wenn wir dann sagen, ja, wir kommen in 1, 2, 5, 7 Jahren, ist völlig wurscht. Aber im Prinzip, es reißen abseits, also alle sind sich einig, dass das gut ist. Und deswegen hoffen wir sehr, dass das im Koalitionsvertrag die Abschaffung des Heizungsgesetzes, können Sie gerne abschaffen, ist in Ordnung. Wenn das Gag bleibt, dann ist das gut, denn das Heizungsgesetz gab es ja nie.
Aber es ist schon erstaunlich, weil die Realität natürlich da auch die politische Diskussion einholt, wenn man sieht, wie wenig Gasanschlüsse nur noch gefragt werden. Also die Realität holt ja ein und sagen, die Menschen entscheiden sich bewusst für diesen Weg Wärmepumpe oder Fernwärme. Also eigentlich ist alles gut. Die Diskussion darum ist halt nicht gut.
Ja. Und ich verstehe es auch manchmal nicht wirklich, ne, weil alle sind sich einig. Also ich weiß gar nicht, warum irgendwer noch dieses Fass aufreißt. Also bestellt hat es keiner. Und es gibt auch keinen Lobbyisten. Also es ist weder die Heizungsbauer, die Handwerker, denen ist ja auch wurscht, ob die jetzt eine Gasheizung einbauen oder eine Wärmepumpe oder einen Fernwärmehausanschluss. Das ist denen ja auch im Grunde egal. Haben die im Handwerk alles gelernt. Die Heizungshersteller, die sind alle eh schon auf dem Weg, Wärmepumpe, sind schon alle umgestellt. Also von daher hat man nicht ganz verstanden, warum das jetzt in 1,5 Jahren nochmal diskutiert wurde. Kommt immer wieder hoch, aber wir hoffen wirklich, dass dann die Vernunft siegt, weil wir haben niemanden gefunden, der das besser finden würde.
Wir reflektieren das Ganze mal über Weihnachten. Vielleicht fällt uns dann eine Antwort ein, warum man das Fass nochmal aufgemacht hat. Ich sage herzlichen Dank, Herr Render. Es ist die letzte Folge 2025. Für alle, die uns jetzt sozusagen noch vor Weihnachten hören, wünschen wir schöne Weihnachten. Für alle, die uns erst nach Weihnachten hören, sagen wir einen guten Rutsch. Für alle, die uns erst 2026 hören, sagen wir ein erfolgreiches 2026. Und für alle, die uns erst 2045 hören, hoffen wir mal, wir haben nicht einen totalen Blödsinn erzählt vor 20 Jahren.
Genau.
Insofern herzlichen Dank. Dankeschön.
Danke auch. Ja.
Bis bald. Ciao. Das war Energie erklärt. Vorsicht, Spannung. Bis demnächst. Ciao.